Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer. Ja, einen enormen Einfluss auf unsere Gesundheit hat heute unser Blutzuckerspiegel. Und das ist eben insbesondere in der heutigen Zeit mit dem Überfluss an Nahrungsangeboten höchst relevant. Denn ein guter, gesunder Blutzuckerspiegel ist sowohl beim Abnehmen oder Normalgewicht halten als auch in der Prävention und Therapie von Fettleber, Insulinresistenz oder Zuckerkrankheit sehr wichtig. Durch falsches Essen können wir uns leicht über- oder unterzuckern und die Blutzuckerachterbahn starten. Und unser Körper läuft dann im Ausnahmezustand. Bei vielen Menschen fast schon dauerhaft heutzutage. Ja, daher bin ich glücklich, heute mit Ernährungsmediziner Dr. Nils Schulz-Rutenberg sprechen zu dürfen, der in seiner täglichen Arbeit den Fokus auf die Prävention und ein gutes, gesundes Altern legt. Von ihm erfahren, wie wir mit unserem Blutzucker immer in Balance sind, wie wir ihn dort halten und was das Ganze mit unserer typischen heutigen Ernährung zu tun hat. Lieber Jens, ganz herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Kevin. Freue mich, dabei zu sein.
Ja, wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Das werden wir gleich sehen. Wir fangen aber mal so rum an. Kohlenhydrate spielen heute eine sehr große Rolle, eigentlich schon immer. Aber was müssen wir heute insbesondere über sie wissen? Und in welcher Form sind sie gut für uns? In welcher Form oder Mengen auch können sie uns schaden?
Ja, fangen wir mal mit den positiven Seiten der Kohlenhydrate an. Also Kohlenhydrate sind Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln, also ganz bekannte Lebensmittel, die traditionell in unserer Ernährung eine große Rolle spielen und an die wir alle sehr gewöhnt sind. Und dazu kommt noch, dass man sie schnell und einfach zubereiten kann, dass es viele leckere Variationen gibt und dass sie vergleichsweise günstig sind. Und deswegen sagt man traditionell auch Sättigungsbeilagen dazu. Also wenn wir jetzt mal so an frühere Zeiten denken, wo Menschen körperlich sehr aktiv waren, das heißt, sie brauchten sehr viel Energie, dann sind Kohlenhydrate eine sehr gute Energie. Also man kann es auch vereinfacht sagen, wenn man Menschen schnell und günstig satt bekommen will, dann nimmt man Sättigungsbeilagen eben, ne? Kartoffeln, Reis, Nudeln und so weiter, Brot und hat damit eine gute Energiequelle. Und in der heutigen Zeit, jetzt gerade in unserem Teil der Welt hier, haben wir aber nicht mehr das Problem, dass die Menschen unterernährt sind und mangelernährt sind und zu dünn sind, sondern genau das Gegenteil. Die Mehrheit der Bevölkerung ist zu dick. Entsprechend haben wir viele gesundheitliche Probleme dadurch, viele Folgeerkrankungen. Also die Grundlage ist in ganz vielen Fällen das Übergewicht, Adipositas, und dann kommen die Stoffwechselstörungen, Diabetes, Zuckerkrankheit, Schmerzprobleme, Gelenkprobleme. Und dann kommen die weiteren Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfälle. Bei der Zuckerkrankheit kann sowas entstehen wie Erblindung, Nierenversagen und so weiter. Also massives Problem und es wird immer mehr. Und mittlerweile weiß man, dass die Mehrzahl der Erkrankungen, ca. 90% der Erkrankungen, sind eben lebensstilbedingte Erkrankungen, ernährungsbedingte Erkrankungen. Also das ist die große Herausforderung, die wir heutzutage haben in unserer Gesellschaft. Es sind nicht mehr wie früher Infektionserkrankungen, sondern es sind eben lebensstilbedingte Erkrankungen. Und auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine gute Nachricht, denn Lebensstil liegt in unserer Hand. Lebensstil kann jeder beeinflussen. Da geht es darum, dass ich mir ein paar gute Gewohnheiten antrainiere, ein paar gesunde Alltagsrituale mir aneigne, dass ich erstmal so ein bisschen verstehe, ne, dass mein eigener Lebensstil, mein eigenes Verhalten ganz, ganz entscheidend ist für meine Gesundheit. Ja, und da spielen die Kohlenhydrate natürlich eine wichtige Rolle, ja, wenn es um Ernährung geht.
Ja, wir gehen mal gleich noch tiefer auf die Ernährung ein, aber weil du das jetzt natürlich auch gerade schon angesprochen hast, du bist ja selber Sportler durch und durch, ja. Das heißt, klar, auf dieser einen Seite liegt natürlich der Hund zusätzlich begraben, wie du schon gesagt hast, heute als typischer Mitteleuropäer oder die modernere Welt, in der wir eben leben und viel zu viel wir sitzend und ja, ohne Bewegung und ohne Tätigkeit verbringen unsere Zeit. Was empfiehlst du jetzt in diesem, System, diesen des zu vielen Sitzens, Büroarbeit und Co., was sind so Dinge auf dieser Ebene, wo wir uns, was für Routinen im Sinne von den Lebensstiländerungen, die du gerade schon angesprochen hast, wir vielleicht uns sogar schon angewöhnen können?
Ja, also man sagt ja immer so, der erste Schritt zur Veränderung ist Bewusstsein, ne? Ich darf mir erstmal klar machen, dass unser Körper gewisse Anforderungen hat. Also das ist wie bei einem Auto. Ich kann das beste Auto haben. Wenn ich das nicht auftanke, dann fährt es nicht. Das ist eine grundlegende Voraussetzung. Und bei unserem Körper ist es ähnlich. Und unser Körper ist gemacht, genetisch, biologisch gesehen, ist er gemacht für regelmäßige Bewegung, weil damit der Körper normal funktioniert. So. Und das ist, glaube ich, ein Wenn man so da rangeht und sich das klar macht, und da könnte man jetzt lange darüber sprechen, die Gelenke brauchen Bewegung, damit sie gut durchblutet werden, und wir brauchen Bewegung, um Stresshormone abzubauen, und damit der Stoffwechsel funktioniert, brauchen wir Bewegung und so weiter, ne? Also Alzheimer-Prävention, Demenzerkrankungen nehmen enorm zu. Eine der besten Vorsorgemaßnahmen ist auch da Bewegung. Also Bewegung ist eine unabdingbare Voraussetzung für Gesundheit. Das heißt, es ist so ähnlich einzusortieren wie Zähneputzen und Wasser trinken und andere Dinge. Das ist nicht verhandelbar. Ne? Also man kann jetzt darüber diskutieren. Manche sagen, ich mache das eben im Sinne von Sport und macht es irgendwie Spaß. Und manche sagen, ich habe keine Lust auf Sport. Dann, ich habe auch keine Lust auf Zähneputzen und auf irgendwie andere Dinge. Aber es muss gemacht werden. Ne? Wat mut dat mut, sagen wir hier im Norden. Und so, und das ist einfach so, das ist einfach ganz wichtig. Man kann es jetzt vielleicht ganz einfach merken. Es gibt so einen guten Satz. Wer sich nicht 30 Minuten am Tag bewegt, befindet sich im biologischen Ausnahmezustand. Biologischer Ausnahmezustand heißt wahlweise, ich bin müde, erschöpft, mein Immunsystem ist schwach, ich bin nicht so leistungsfähig, körperlich, geistig gesehen, ich habe eine geringe Stresstoleranz, ich altere schneller. So, und das sind alles Dinge, wo die meisten sagen werden, habe ich keinen Bock zu, kann ich mir auch nicht leisten in meiner Situation, in meinem Job, ne? Also da, das ist so ganz wichtig. Und das heißt einfach, ich brauche eine klare Routine. Und wie gesagt, der eine macht es freiwillig, weil er sagt, Bewegung tut mir gut. Ich mache das mit Sport und verbinde das mit angenehmen Dingen. Und andere sagen, ich mache es, weil es gemacht werden muss. So. Ja, also das ist so, glaube ich, die Grundeinstellung. Und wie gesagt, 91% der Todesfälle in unserer Welt heutzutage sind lebensstilbedingte Erkrankungen, Zivilisationserkrankungen. Ne? Nebenbei auch ein Drittel der Kosten im Gesundheitswesen. Das fliegt uns hier alles um die Ohren. Ja, ich glaube, mittlerweile haben die meisten Menschen gemerkt, auch in Deutschland, dass die Gelder begrenzt sind. Und wir sehen es ja an allen Ecken und Enden. Das Sozialsystem ist, ne, ist in Schieflage geraten und das Gesundheitssystem auch. Und also wir können uns unseren Lebensstil auch gar nicht mehr leisten. Ne? Das ist auch so ein Punkt. So, und da muss jeder für sich dann auch gucken, ne, wie gut bin ich aufgestellt und wie schnell will ich altern. So, also von daher, Bewegung ist Pflicht. Ne? Das ist obligatorisch. Ne? Das ist ganz wichtig, nicht optional. So, und ja, kann ich mir jetzt überlegen, also ich selbst versuche, ne, fahre jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit und zurück nach Möglichkeit. Dann hat man möglichst seine Krafteinheiten. Klar, der Klassiker wäre ins Fitnessstudio gehen, Krafttraining machen. Andere machen das mit dem eigenen Körpergewicht. Andere haben zu Hause ein kleines Home Gym. Da hat sich in den letzten Jahren ja auch viel getan. Ich kann es an meinen Patienten sagen, wir hatten jetzt durch die Pandemie, hatten wir die eine Fraktion, und die hat gesagt, wegen der Pandemie bin ich jetzt total unfit und übergewichtig. Und andere haben gesagt, im Rahmen der Pandemie habe ich mir ein kleines Home Gym zugelegt, habe meine Hanteln mir gekauft und dies und das gemacht und habe mir einen Online-Trainer besorgt und jetzt bin ich so fit wie nie durch die Pandemie. Also, ne, man hat immer entweder Ergebnisse oder Ausreden. Also letztendlich gehört alles zusammen. Ne? Das ist das, was wir in der Gesundheitsmedizin ja verfolgen: diese Strategie, Ernährung, Bewegung, Schlaf, Regeneration und dann Mindset, ne? Und Stressmanagement. So, das sind so für mich die vier Säulen, die ich auch in meiner Praxis für Gesundheits- und Ernährungsmedizin mit den Patienten bespreche und begleite und coache. Und das ist eigentlich der große Hebel und die beste Idee. Ja, wenn ich einfach fit sein möchte, wenn ich mich gut fühlen möchte, gute Lebensqualität, darum geht es am Ende. Ne?
Na,
Und
wow. Ja, nachdrückliche Worte auf jeden Fall. Also, es heißt für uns alle den Popo, sagen wir es mal, bewegen ab sofort, wer es noch nicht tut.
genau. Und es muss auch nicht anstrengend sein. Es ist auch wichtig, weil viele denken jetzt viel, oder manchmal hört man so Sätze wie, ne, dann ist ja alles vorbei und dann darf ich mir gar nichts mehr leisten. Es geht ja um Kompromisse im Leben. Also ich glaube, ich mache das selber auch nicht. Es gibt so Menschen, die versuchen, alles richtig zu machen. Das ist dann auch schon fast wieder eine Verhaltensstörung. Aber es geht darum, dass wir gute Kompromisse finden. Und eine Strategie, die ich da gut finde und die auch aus meiner Sicht alltagstauglich ist, ist diese 80-20-Regel. 80% der Dinge irgendwie vernünftig gesund, sodass sie mir und meinem Körper gut tun. Und dann habe ich immer noch 20% für Ausnahmen. Bewusst genießen, Spaß haben, über die Stränge schlagen, feiern gehen, alles, was einem so Spaß macht. Und das ist in der Regel ein ganz guter Kompromiss. Weiß auch jeder, ne? Es ist schön, mal Party zu machen und mal einen über den Durst zu trinken, das kann total Spaß machen. Aber jeder vernünftige Mensch weiß auch, wenn ich das jeden Abend mache, dann ist eine Frage der Zeit, dann kann ich mich, ne? Dann kann ich mich komplett abmelden vom Leben, so. Und also es geht immer um Kompromisse im Leben. Und das ist auch im Bereich der Ernährung so. Das heißt, wenn ich 80% meiner Mahlzeiten halbwegs vernünftig gestalte, dann habe ich immer noch Spielraum für Ausnahmen. Und das ist auch so ein wichtiges Prinzip, ne? Bewusst genießen, Ausnahmen zelebrieren. Es geht nie darum, dass der gelegentliche Genuss das Problem ist, sondern es geht darum, ne, was ist die Mehrzahl der Tage und der Mahlzeit zum Beispiel.
Ja, wichtig, absolut. Okay, kommen wir zurück zur Ernährung nach dem Bewegungsausflug. Du hast ja insbesondere jetzt auch bei den Kohlenhydraten, insbesondere diese sehr vollen, sage ich jetzt mal, wie eben Nudeln und Brot und so weiter angesprochen. Spielt jetzt insbesondere der Weizen auch eine große Rolle oder was muss man dazu wissen?
Ja, weil der Weizen ist insofern interessant und auch, ich sag mal so, in der Gesundheitsszene durchaus in der Diskussion, um nicht zu sagen in der Kritik, weil sich unser Getreide und vor allen Dingen auch der Weizen sehr verändert hat. Das hat eben was zu tun mit Massenproduktion. Die Weizenproduktion hat sich sehr verändert. Da wurde eben der Weizen wurde umgezüchtet, wurde, ne, aus Sicht der Industrie optimiert. Da geht es um einen höheren Gehalt an Gluten. Ein Lektin, ne, was viele kennen werden wahrscheinlich, der Glutengehalt, wenn der erhöht wird, dann ist das für die verarbeitende Industrie, für die Brötchenindustrie eine gute Sache. Ob das für uns Menschen so eine gute Idee ist, ist eben sehr fraglich, ne, wenn es darum geht, Darmgesundheit, Schutz vor Entzündungserkrankungen, auch Leistungsfähigkeit. Wir haben viele Leistungssportler, die ganz bewusst Gluten vermeiden oder auch, ne, den modernen Weizen vermeiden, um einfach Leistungsfähigkeit zu optimieren, Regeneration zu fördern, Entzündungen niedrig zu halten im Körper. Also man kann das nicht nur sagen, sondern es ist bekannt, dass der Weizen eben verändert ist. Deswegen würde ich immer sagen, man darf heutzutage unterscheiden zwischen alten Getreidesorten, Urgetreide, die wir ja auch noch haben, und dem modernen Weizen. Und dazu kommt noch, sollten wir vielleicht auch gleich drüber sprechen, so das Thema, ne, Herbizide und so weiter, Zusatzstoffe, das ist ja auch noch ein weiteres Problem. Also ich sehe es so, nicht jeder Mensch muss sich jetzt weizenarm oder weizenfrei ernähren, aber wir haben durchaus viele Situationen, Erkrankungsbilder, eben gerade solche Dinge wie gestörte Darmflora. Darm ist deswegen auch so wichtig, da geht es um viel mehr als nur die Verdauung, da geht es um unser Immunsystem und damit unsere Körperpolizei und damit eine der wichtigsten Faktoren für Gesundheit. Da findet ganz viel im Darm statt. Und wenn ich mich mit zu viel schlechtem Getreide und Weizen überlaste, dann macht das Probleme. Dazu kommt, dass insgesamt zu hohe Kohlenhydratmengen den Stoffwechsel belasten im Sinne von Fettleber und Insulinresistenz. Und das geht dann wieder in Richtung Stoffwechselerkrankung, Zuckerkrankheit und so weiter. So, und dann haben wir dieses Leaky Gut-Phänomen, also ganz, ganz häufige Darmstörungen, die messe ich bei allen meinen Patienten, weil die, wenn die da vorliegt, muss die mit als erstes behandelt werden. Und das ist eine Volkskrankheit. Haben wir in der Schulmedizin gar nicht gelernt. Das sind alles, ne, Dinge, die wir in der modernen Ernährungsmedizin, funktionellen Medizin machen. Das heißt, es kann durchaus sein, wenn ich einen klassischen Hausarzt frage, dass er damit noch nie in Berührung gekommen ist und das auch im Rahmen seiner Fortbildung noch gar nicht so gelernt hat. Ist für uns in der komplementären Medizin ein tägliches Brot, also Leaky Gut, durchlässige Darmschleimhaut ist ein Thema. Und das sind so Situationen, wo wir dann sagen, Getreide und vor allem den modernen Weizen ganz stark reduzieren, um eben da die Heilung zu fördern und ja, Entzündungen, Immunreaktionen niedrig zu halten. So, also es heißt immer, ne, es gibt ja die eine Fraktion, die sagt, Weizen ist per se böse und sollte man komplett meiden. Es gibt Leistungssportler, Djokovic im Tennis, ATP Nummer 1 jahrelang, hat seinen Durchbruch oder seine, ja, Wahnsinnsleistungsschub gemacht im Rahmen seiner gluten- und weizenfreien Ernährung. Ja, wir wissen auch aus anderen Bereichen, dass viele Sportler das reduzieren. Die klassische Ernährungsmedizin ist der Meinung, dass man das eigentlich nur machen sollte, wenn man wirklich auch eine Weizen- und Glutenunverträglichkeit beziehungsweise, ja, es gibt die Zöliakie, ne, die Spru, die echte Erkrankung, die ist zum Glück selten. Das sind Menschen, die müssen komplett lebenslang auf Weizen und Gluten verzichten. Aber es gibt eben für uns auch diese Zwischenform, die Form der Unverträglichkeiten oder auch, wie gesagt, im Sinne von antientzündlicher Ernährung, wo wir eben solche kritischen Stoffe vermeiden. Und so wie ich schon gesagt habe, wir haben heutzutage große Unterschiede beim Getreide im Vergleich zu alten Sorten, im Vergleich zu den neuen, modernen, hochgezüchteten Industriesorten.
Ja. Weil du gerade auch schon Pestizide mal kurz angesprochen hast, lass uns mal ganz kurz einen Seitenblick werfen, auch auf Glyphosat. Ich hatte auch bei dir auf dem Kanal, du hattest einen Bericht geteilt, gibt es ja mehr als genug leider, aber jetzt gerade erst kürzlich vom NDR insbesondere wieder in Brotsorten und Müslis nachgewiesen. Das heißt, da kommt man ja schon wieder eben in diese Richtung.
Genau. Also Glyphosat ist eines der weltweit am meisten verwendeten Herbizide, also Unkrautvernichtungsmittel. Ist insofern auch sehr bekannt geworden, weil es wurde von der amerikanischen Firma Monsanto oder wird es hergestellt und vertrieben. Und die wurde ja aufgekauft von Bayer. Und wer das so ein bisschen verfolgt hat, das war im Nachhinein, muss man wahrscheinlich sagen, für Bayer keine so richtig gute Idee, weil Bayer da sich konfrontiert sieht mit massiven Schadensersatzklagen, gerade in den USA, ne, mit dieser Rechtsprechung. Das ist ja alles nochmal deutlich extremer. Also da sind Milliardenzahlungen fällig geworden in der Vergangenheit. Und das liegt unter anderem daran, dass es eben eine große Diskussion gibt, inwieweit Glyphosat krebserregend ist. Da gibt es eine internationale Agentur für Krebsforschung, die sich, das ist eine Unterabteilung der WHO, die sich mit solchen Fragen beschäftigt und die sagt, Glyphosat ist wahrscheinlich krebserregend für den Menschen. So, und das ist eben sozusagen das Problem, was wir derzeit haben. Da gibt es eben Pro und Contra. Da gibt es dann andere Organisationen, auch hier in Europa, European Food Safety Agency, EFSA und so weiter, die sagen, es ist nicht abschließend geklärt und nicht sicher, dass es krebserregend ist. Deswegen ist Glyphosat ja auch zugelassen. Und wer das verfolgt hat in der Politik, ne, gab es ja unter der letzten Regierung heftige Diskussionen, inwieweit man die Glyphosat-Zulassung wieder verlängern sollen. Ich sag mal so, die meisten in der Gesundheitsszene sehen Glyphosat eben sehr kritisch. Streng wissenschaftlich gesehen gibt es immer noch viele Stimmen, die sagen, es ist eben nicht abschließend bewiesen. Und jetzt ist immer so ein bisschen die Frage, sind wir im Bereich Vorsorgeprinzip? Da wäre man eher zurückhaltend mit diesen Stoffen. Andere sagen, nee, solange es nicht endgültig bewiesen ist, sollte man es nicht verbieten. Ja, ist ein ganz schwieriges Thema, aber so aus Sicht der Präventivmedizin ist es sicherlich besser, da zurückhaltend zu sein. Vielleicht ein Beispiel dazu. In Frankreich ist eine Nervenerkrankung, eine neurologische Erkrankung, nennt sich Morbus Parkinson, mittlerweile anerkannt als Berufskrankheit bei Landwirten und Winzern. Und das liegt unter anderem daran, dass es eben daran aus deren Sicht nachgewiesenen Zusammenhang gibt mit dieser, ne, hohen Belastung dieser Berufsgruppe mit Pestiziden und Herbiziden und unter anderem auch Glyphosat. Und wenn sowas anerkannt ist von den Berufsgenossenschaften eben, ne, bei uns wird das wahrscheinlich demnächst auch kommen. Bei uns gibt es auch entsprechende Verfahren, die dazu laufen. Also da kann man dann schon sagen, so ganz unkritisch ist es offenbar nicht, ne, wenn man bei Landwirten und Winzern, wo das ja ganz viel eingesetzt wird, dass sowas als Berufskrankheit anerkennt. Und deswegen wäre die Empfehlung aus meiner Sicht, ja, Vorsorge ist besser als Nachsorge, dass man sich so gut es geht schützt vor diesen Substanzen. Wobei ich auch immer sagen würde, wir machen da oft auch so Urintests. Also man kann in seinem eigenen Urin, kann man einschicken in ein Speziallabor, kann man eine Glyphosatmessung machen. Und man muss leider sagen, wir sehen bei ganz vielen Patienten, auch wenn sie sich sehr gut versuchen zu ernähren, sehr bewusst sind, möglichst viel biologische Produkte essen und so weiter, sehen wir trotzdem oft erhöhte Glyphosatwerte. Und ich denke, man kann es am ehesten dadurch erklären, dass es kaum noch möglich ist, sich diesen Stoffen zu entziehen. Wir haben einfach eine sehr starke Verbreitung dieser Chemikalien. Da gibt es auch viele andere Dinge. Wir sehen es bei Mikroplastik, was wir in der Leber finden können heutzutage bei Menschen. Wir können viele Chemikalien im Polareis mittlerweile nachweisen, in den Organen von Eisbären und so weiter. Also wir haben ja eine massive Belastung mit Chemikalien. Es gibt andere Pestizide, Paraquat, die sind in der Europäischen Union verboten, werden aber in anderen Ländern eingesetzt im Ausland, werden dann über die Importlebensmittel wieder, ne, zu uns gebracht. Und so dass wir über den Weg dann doch diese eigentlich verbotenen Pestizide abbekommen. Also es ist schon sehr komplex und es lohnt sich wirklich sehr, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, sich zu überlegen, wo kommen die Lebensmittel her, die ich esse. Und da gibt es eine ganz einfache Regel, die die meisten kennen, saisonale und regionale Produkte. Das heißt, ist die Dinge, die gerade Saison haben, wenn Erdbeerzeit ist im Sommer, dann esse ich frische Erdbeeren aus der Region. Wenn Grünkohlzeit ist, esse ich Grünkohl und ne, so im Winter esse ich andere ne, Sachen als im Sommer. Und regional heißt möglichst Dinge, die in meiner Region angebaut werden und wachsen, und nicht Importlebensmittel und im Sommer oder im Winter Flugerdbeeren oder diese ganzen, ne, Geschichten, die die moderne Industrie da für uns erfunden hat. Also das ist eine ganz einfache Regel und damit fährt man in der Regel schon ganz gut. Und dann möglichst, ne, biologisch, also biologisch ist ja das, was früher normal war. Natürliche Lebensmittel, die natürlich gezüchtet wurden, ohne oder mit ganz, ganz wenig chemischen Zusatzverfahren. Ne, das ist eigentlich das Normale. Und jetzt hat die Industrie das eben, ne, über die Jahrzehnte geschafft, dass sozusagen die biologischen Lebensmittel irgendwas Besonderes sind und irgendwas Komisches sind. Und manche glauben immer noch, das ist nur so ein Marketing-Trick oder so. Nee, das ist eigentlich das, was immer normal war. Wenn ich mir in meinem eigenen Garten irgendwie ein bisschen Gemüse anbaue, dann ist das Bio in der Regel. Und das sollte das Ziel sein, würde ich empfehlen. Und dass man sich möglichst gut davon ernährt und diese ganzen Industrieprodukte, die gerade die hochverarbeiteten Produkte, die stark, ne, auch gespritzt werden und so weiter, dass man sowas vermeidet.
Ja, einfach ein wirklich wichtiger Aspekt, den du sagst. Gerade Erdbeeren, ich habe heute erst nochmal ein Video gesehen, auch getestet aus den ganzen Discountern, alle aus Spanien, Italien, Griechenland.
Genau.
Natürlich alle mit entsprechenden Mengen an Pestiziden gefunden.
Und das summiert sich und wir haben immer mehr umweltmedizinische Patienten und das geht wahlweise eben aufs Immunsystem. Dann sind wir bei den Autoimmunerkrankungen zum Beispiel oder bei Entzündungserkrankungen. Es kann gehen auf die Zellkraftwerke, die Mitochondrien. Dann sind wir bei den zunehmenden Problemen mit Energiemangel und Erschöpfungspatienten bis hin zu CFS. Und dann werden Nährstoffe verdrängt und ne, also es gibt so, das hängt dahin, alles hängt mit allem zusammen. Und auf der anderen Seite haben wir da auch viele Möglichkeiten, wirklich eine ganze Menge für uns rauszuholen. Und ein wichtiger Punkt ist eben, wir in Deutschland haben da leider eine etwas ungesunde Kultur, was so Lebensmittel angeht und auch Investitionen in Lebensmittel. Letztendlich weiß jeder, Qualität hat seinen Preis. Und wir Deutschen geben mit am wenigsten Geld aus für Lebensmittel. Und das ist so diese Geizesgeil-Mentalität. Und damit bekommen wir eben auch nicht die beste Qualität im europäischen Vergleich. Also wenn man sich anguckt, Franzosen, Italiener geben prozentual mehr aus für Lebensmittel. Und man kann so schön sagen, wir Deutschen kochen das billigste Essen in den teuersten Einbauküchen. Extrembeispiel war mal ein Profifußballer, der dann auch, ne, die haben wir, sind da ganz gut bezahlt in der Regel, der sich eine super Luxusküche da gegönnt hatte. Und dann wurde er gefragt, was kochst du denn hier so? Und da hat er gesagt, ich habe hier noch nie was gekocht, ich bestelle mir Pizza und das war's so ungefähr. Also das ist so ein bisschen die Frage, ne? Wofür investiere ich mein Geld? Und am Ende geht es bei Gesundheit und Essen geht es um meinen Körper. Mein Körper besteht zu 100% aus meinem Essen. Und wenn ich mir das ab und zu mal bewusst mache, dann wird klar, dass es sich schon lohnt, sich nicht irgendeinen Ernährungsmüll anzudrehen, nur weil es gerade billig ist und nett aussieht und vielleicht noch geschmacklich irgendwie getuned ist. Und ja, ich sehe es da halt natürlich ein bisschen strenger, aber aus meiner Sicht im normalen Supermarkt sind 70, 80% Ernährungsmüll. Oder wenn man es positiv formulieren will, sind eher Dinge für den Cheat Day, für den Ausnahmetag, für die 20%. Und bei den Sachen, die wirklich gut sind, da muss ich schon so ein bisschen genauer gucken, ne? Lebensmittel ohne Zutatenliste, natürliche Dinge. Gibt so schöne einfache Regeln. Also je kürzer die Zutatenliste, desto kürzer ist meistens die Liste an Medikamenten und Diagnosen, die ich habe. Und man kann sich immer fragen, kannte meine Großmutter dieses Lebensmittel auch schon? Das ist auch so eine einfache Geschichte. Dann weiß ich auch, es ist eher was Natürliches, was Ursprüngliches. So, und man kann sich auch fragen, wird für ein Lebensmittel Werbung gemacht? Wenn Werbung gemacht wird, ist es meistens nichts Ursprüngliches, Natürliches, sondern Werbung wird immer gemacht für verarbeitete Produkte, für Industrieprodukte. Wäre auch ein Hinweis, dass es möglicherweise nicht so ganz ideal ist. Ne?
Ja, guter Hinweis. Ja, bevor wir jetzt mal gleich noch in den Blutzuckerspiegel natürlich wirklich eintauchen und schauen, was wir für uns Gutes tun können und was wir theoretisch uns auch Schlechtes tun können, mag ich mal noch ganz kurz das merkwürdige Wort, so würde ich es mal bezeichnen, Foodmap einwerfen. Haben sicher schon einige gehört, andere vielleicht noch nie, aber so seit einiger Zeit liegt da ein gewisser Fokus drauf. Was sind Foodmaps? Was können sie anrichten?
Ja, Foodmaps ist eine Abkürzung. Dahinter verbergen sich bestimmte Kohlenhydrate, Zucker und mehrwertige Alkohole. Und Foodmaps ist also so eine bestimmte Gruppe von Lebensmitteln. Und dazu gibt es entsprechende Tabellen im Internet. Dazu gibt es eine gute App der Monash-Universität. Und Foodmaps sind aus verschiedenen Gründen für uns interessant, unter anderem bei dem großen Thema Reizdarm. Also wir haben ja viele Menschen, die unter Magen-Darm-Beschwerden leiden. wiederkehrende chronische Magen-Darm-Beschwerden. Und dann kommt oft so diese Diagnose Reizdarm. Und Reizdarm ist ein, ja, ich würde immer sagen, das ist eine Arbeitsdiagnose, ein Arbeitsauftrag, dass man nämlich mal genauer gucken muss, was steckt dahinter. Und da gibt es so bekannte Dinge wie Laktose, also Milchzuckerunverträglichkeit, Fructose, Fruchtzuckerunverträglichkeiten, und auch Sorbit und andere Unverträglichkeiten oder eben sowas, so ein Thema wie, ne, gestörte Darmflora, Leaky Gut und so verschiedene Dinge. Und ein häufiger Auslöser für chronische Magen-Darm-Beschwerden beziehungsweise Reizdarm sind Foodmaps. Und deswegen ist eine ganz gute Idee, wenn man damit zu tun hat, dass man einfach mal einen sogenannten Auslassversuch macht. Das heißt, man vermeidet mal für vielleicht 6 bis 8 Wochen Foodmap-haltige Nahrungsmittel. Ne, also ganz konkret, man holt sich so eine Tabelle aus dem Internet oder holt sich diese App der Monash-Universität und vermeidet diese Lebensmittel mal. Und dann ist es nicht selten so, dass Patienten merken, das tut mir gut, Beschwerden gehen zurück. Und dann hat man eine ganz einfache Maßnahme, die man dann eben langfristig auch nutzen kann. Denn es gibt da keinen wirklich guten Labortest für diese Foodmap-Unverträglichkeit, sondern das ist eher ausprobieren, testen. Und es ist ja in vielen Fällen auch eine Frage der Dosis. Die Dosis macht das Gift, kennt man ja den Satz, dass einfach auch eine gewisse Menge von diesen Lebensmitteln dann Probleme macht. Also, dass jeder hat so eine persönliche Toleranzschwelle vielleicht und dann kann man gucken, wie viel davon tut mir gut. Und es ist eine einfache Maßnahme, es sind so, manche sagen auch, sind so die üblichen Verdächtigen, ne, die Probleme machen können. Und es gibt noch ein interessantes Krankheitsbild, das ist die SIBO, Small Intestinal Bowel Overgrowth, die Dünndarmfehlbesiedlung. Was da passiert ist, dass bestimmte Darmbakterien, die eigentlich im Dickdarm sitzen, zurückwandern im Darm und in den Dünndarm gelangen. Dünndarm kommt ja vor dem Dickdarm und sich dort ansiedeln. Und das ist eine Fehlbesiedlung. Die gehören da nicht hin. Und die können dann deutliche Probleme machen, auch wieder aufgebläht sein, Krämpfe, Magen-Darm-Beschwerden, Durchfälle. Und das ist ein Grund für Reizdarm, der oft immer noch unterschätzt wird. Und gerade bei den Patienten, die sagen, bei mir wurde schon ganz viel getestet und geguckt. Und dann heißt es am Ende nur, ja, sie haben Reizdarm, kann man nicht wirklich was machen, müssen sie irgendwie mit leben. Dann ist immer wichtig aus meiner Sicht, dass man auch eine SIBO-Diagnostik macht. Und wenn wir eine SIBO feststellen, da gibt es spezielle Atemtests dafür. Dann macht man auch eine foodmap-arme Ernährung plus eine spezielle Therapie, gibt es verschiedene Strategien, um diese Dünndarmfehlbesiedlung zu beseitigen und die Darmökologie, die Darmflora und so weiter wieder in Ordnung zu bringen. Und da ist, ja, spielt Foodmap auch eine wichtige Rolle.
Ja, spannend. Ja, all diese Dinge habe ich mal hier auch mit reingenommen, weil natürlich das durchaus einerseits verstärken kann unser Bewusstsein für verschiedene Kohlenhydrate, zumindest in diesen Formen. Gibt ja noch weitere, darüber haben wir gar nicht gesprochen, Kohlenhydrate, Gemüse und so weiter. Kommen wir aber gleich mit Sicherheit noch zu, wie sehr das einen Impact hat. Genau, weil natürlich wir auch mit den Kohlenhydraten einen besonderen Impact auch auf unseren Blutzuckerspiegel schaffen können. Also lass uns mal tiefer einsteigen, eben auf unseren Blutzuckerspiegel. Warum ist es so wichtig, dass er stabil ist für uns und umgekehrt, was beschert uns das, wenn wir in diese Achterbahn kommen, indem wir ja uns quasi aus der Stabilität rauskicken? Und was sind vielleicht auch so klassische Muster, die du in der Gesellschaft beobachtest, die also an Ernährungsverhaltensweisen, die uns dann so voll in diese Achterbahn reinreißen?
Ja, genau. Also grundsätzlich ist es so, Blutzuckerspiegel ist die primäre Energiequelle oder vereinfacht gesagt, der Blutzucker ist die primäre Energiequelle für uns Menschen. Das ist das, wo sich der Körper jederzeit und ganz schnell und einfach Energie holen kann. Insofern ist der Blutzucker erstmal grundsätzlich wichtig und wir haben da, ne, wenn alles normal läuft, haben wir ständig einen guten Blutzuckerspiegel eben, um gesund zu sein, leistungsfähig zu sein, so. Prinzip ist relativ einfach. Wir essen Dinge und dann wird die Nahrung im Darm verarbeitet und wird vom Darm aufgenommen in den Körper und dann ins Blut gepackt. Und so entsteht der Blutzuckerspiegel. Je nachdem, was wir essen, ist er mal höher, mal niedriger. Nach dem Essen ist er natürlicherweise höher, weil ja durch das Essen Energie kommt und eben auch Zucker kommt. Und dann ist der Blutzuckerspiegel höher und dann wird er wieder abgebaut durch verschiedene Systeme im Körper. Und wenn das alles gut funktioniert, dann haben wir insgesamt einen normalen Blutzuckerspiegel, und den kann man ja auch messen. Klassischerweise kennt man das von Patienten mit Zuckerkrankheit. Die dürfen regelmäßig oder müssen regelmäßig ihren Blutzuckerspiegel messen. Und dann piekst man sich einen Finger und nimmt einen Bluttropfen und guckt dann, wo liegt der Blutzuckerspiegel. Und so klassisch kann man sagen, sollte der, liegt der so zwischen 80 und 120 Milligramm pro Deziliter, ist da die Einheit. Und das ist ein gesunder Blutzuckerspiegel, und da schwankt er dann eben mal mehr, mal weniger. Und das ist ein bisschen auch individuell, wie immer. Der eine hat ein bisschen niedrigeren Blutzuckerspiegel und der andere ein bisschen höheren, wie beim Blutdruck oder bei anderen Dingen. So, und soweit erstmal alles gut. Und jetzt kommen die Probleme. Durch unseren oft ungesunden Lebens- und Ernährungsstil mit zu viel Essen, zu häufiges Essen, zu viel Zucker, kann dieses Blutzuckersystem ins Ungleichgewicht geraten. Und das geht relativ schnell, weil wenn wir auch da wieder, ne, gucken, wie heutzutage die Ernährung zusammengesetzt ist, dann haben wir heutzutage ganz viel Lebensmittel, die sind überzuckert. Also Zuckeranteil ist viel zu hoch. Und das ist uns, also das ist evolutionär gesehen, biologisch gesehen, kommt uns das sehr entgegen. Deswegen essen wir diese Dinge ja so gerne, weil aus Sicht der Evolution war es immer so, Nahrung war ja eher knapp. Zucker war eher knapp in der traditionellen Ernährung, Stichwort Steinzeit, ne? Und deswegen sind wir sehr, haben wir eine sehr große Vorliebe, eine sehr große Präferenz für zuckerhaltige Dinge. Und das nutzt die Industrie natürlich aus. Und deswegen, wenn man Lebensmittel verkaufen will und hohen Umsatz machen will, dann packt man überall ganz viel Zucker rein und dazu noch ein bisschen Geschmacksstoffe, ein bisschen Fette und so weiter. Und so sind heutzutage ganz viele Lebensmittel zusammengesetzt. Deswegen ist eine wichtige Maßnahme, dass man sich, wenn man sich bewusst ernähren will, mal die Nährwerttabelle anguckt, mal die Zutatenliste anguckt und so ernährungsdelektiv ist und mal sich überlegt, wie viel Zucker ist da einfach eigentlich drin. Und das ist eine der wenigen Dinge, wo wir Verbraucherschutz haben, nämlich dass es muss auf jedem Produkt eine Nährwerttabelle draufstehen. Und da steht von 100 Gramm dieses Lebensmittels sind so und so viel Eiweiße, so und so viel Fette, so und so viel Kohlenhydrate. Und von den Kohlenhydraten wird immer noch mal unterschieden der Zucker. Also Kohlenhydrate ist, wenn man so will, der Überbegriff. Und am Ende des Tages sind Kohlenhydrate, auch Nudeln oder Brot, sind zusammengeklebter Traubenzucker, wenn man so will. Das ist, nennt man Stärke. Und das ist wichtig zu verstehen, denn die meisten werden wissen, ein Vollkornbrot ist besser als ein Zuckerwürfel essen. Aber es sind unterm Strich alles Kohlenhydrate, und auch das Vollkornbrot und auch der Reis und die Kartoffeln werden im Darm aufgespalten zu Zucker und als Zucker in den Körper aufgenommen. Das ist wichtig, wenn man sich über die Gesamtstrategie der Ernährung Gedanken macht, dann empfehlen wir heutzutage eher eine Low-Carb-Ernährung. Carbohydrates, Kohlenhydrate, Low-Carb, weniger Kohlenhydrate. Das ist für viele Menschen heutzutage eine gute Idee, weil unser Lebensstil sich einfach so verändert hat. Ne? Wenn wir uns weniger bewegen und damit weniger Energie verbrauchen und weniger Zucker verbrauchen in unseren Muskeln, dann darf ich auch meine Ernährung anpassen. Ne? Denn andersrum wird es schwierig, so viel Sport zu machen, sich so viel zu bewegen, dass ich diese Unmengen an Kohlenhydraten und Zucker ausgleiche, ist für die meisten Menschen nicht realistisch. Low Carb ist so der Überbegriff, kennt man seit vielen Jahrzehnten, machen ja auch viele Menschen. Wenn man es noch genauer macht und noch individueller, personalisierte Ernährung ist heutzutage das Stichwort, dann empfehle ich die sogenannte Flexicarb-Ernährung. Kann man vielleicht im Hintergrund erkennen, da gibt es eine Flexicarb-Pyramide von dem bekannten Ernährungswissenschaftler Dr. Worm. Und das heißt, dass wir die Carbs, die Kohlenhydrate, flexibel anpassen an die individuelle Situation eines Menschen. Und das ist so die beste Strategie. Das heißt, man kann aus meiner Sicht diese Frage, was ist jetzt die beste Ernährung für uns Menschen, gar nicht pauschal beantworten, denn jeder Jack ist anders, jeder ist individuell, jeder hat seinen Stoffwechsel. Und ein übergewichtiger Mensch mit Stoffwechselstörung, Insulinresistenz, Fettleber, Adipositas, Diabetes oder Diabetesvorstufe, hat einen völlig anderen Stoffwechsel. Man könnte auch, ne, Bildersprache, Auto, hat einen völlig anderen Motor als ein schlanker, normalgewichtiger, sportlicher Mensch. Diese Menschen brauchen eine andere Ernährung oder verarbeiten auch die Lebensmittel völlig unterschiedlich. Und deswegen gibt es eben dieses One-Size-Fits-All und dieses Pauschal, so und so sollte man sich ernähren, gibt es so gar nicht. Und das ist immer auch ein Kritikpunkt, den wir haben an der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Das ist so die Fachgesellschaft in Deutschland, die die Ernährungsempfehlung macht. Und das ist eben doch sehr pauschal und traditionell immer sehr kohlenhydratlastig. Und das ist aus Sicht der Praxis, aus Sicht der Situation, die wir in der Bevölkerung haben, mit Zuckerkrankheit im Kindergarten und immer mehr übergewichtigen und adipöse Menschen und diesen ganzen Stoffwechselproblemen, die wir jeden Tag messen in der Praxis, Insulinstoffwechsel gestört, Fettleber und Übergewicht und Diabetes und so weiter, ist es keine gute Idee, so viel Kohlenhydrate zu essen. Denn Kohlenhydrate wirken im Stoffwechsel anders als Fette und Eiweiße. Und dazu kommen noch, und das ist vielleicht auch nicht allen bekannt, wenn wir uns fragen, welche Lebensmittel sind eigentlich wichtig für den menschlichen Körper? Also lebenswichtig, man nennt das essentiell, welche Nährstoffe muss ich mir zuführen, weil der Körper sie braucht, weil der Körper sie nicht selber herstellen kann? Dann haben wir lebenswichtige Fette, ne, bestimmte Fettsäuren. Wir haben lebenswichtige Eiweiße, das sind bestimmte Aminosäuren. Und wir haben keine lebenswichtigen Kohlenhydrate. Also Kohlenhydrate sind physiologisch, biologisch gesehen, streng genommen nicht lebenswichtig für den Menschen. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, worüber man nachdenken kann, wenn ich mich nämlich frage, ne, bei vielen Menschen geht es ja heutzutage auch ums Abnehmen. Um abzunehmen, brauche ich ein Kaloriendefizit. Heißt auf Deutsch, ich esse weniger, als ich verbrauche. Und jetzt ist die Frage, wo soll ich einsparen? Und da ist es in vielen Fällen eine sehr gute Idee, bei den Lebensmitteln einzusparen, die erstens nicht lebenswichtig sind, die Kohlenhydrate, und die zweitens den stärksten Effekt haben auf ein ganz wichtiges Stoffwechselhormon, nämlich das Hormon Insulin. Insulin werden viele schon mal gehört haben. Insulin ist so das Chefhormon im Stoffwechsel, sagen wir auch dazu. Insulin ist wie vieles andere auch in normalen Mengen lebenswichtig und gut und hat wichtige Aufgaben im Körper. Nur wenn wir zu viel Insulin haben, dann werden wir davon krank. Und das ist die Folge, wenn wir über hohen Blutzuckerspiegel sprechen und über die Blutzuckerachterbahn, dann kommt nämlich als Folge des hohen Blutzuckerspiegels auch ein hoher Insulinspiegel. Und dieser hohe Insulinspiegel, der macht dann unter anderem ganz stark die Probleme, die wir durch den Zucker haben. Das heißt, Fettspeicherung statt Fettverbrennung. Fettverbrennung wird massiv reduziert und dann kommen eben Stoffwechselerkrankungen, Fettleber, Krebsrisiko ist erhöht und so weiter. Also das ist immer das, worum es uns geht, wenn wir auch sagen, Zucker reduzieren. Nebenbei, ne, wenn man die Zuckerindustrie fragt, die sagt natürlich, Zucker ist überhaupt nicht schlimm. Die sagen, die haben ja ihre Lobbyisten, die sagen sinngemäß, es geht nur um die Kalorienbilanz und es geht um Bewegung. Natürlich ist beides wichtig, Bewegung und Kalorienbilanz. Aber ich zitiere dann gerne Professor Kentley, einer der berühmtesten Krebsforscher der Harvard-Universität. Der sagt zum Beispiel, wir hätten circa 30% weniger Krebstote, wenn wir den Zucker ganz stark reduzieren würden. Ne? Ein Mann, der mehrfach für den Nobelpreis schon vorgeschlagen wurde. So. In den USA gibt es noch einen ganz anderen Professor, Professor Lustig, ist ein Endokrinologe, ein Hormonspezialist. Der bezeichnet Zucker als das weiße Gift, hat dazu auch viele Bücher gemacht und ganz bekannte, weltberühmte YouTube-Vorträge dazu. Also das sind so Dinge, ne, weil viele sagen, ja, Zucker ist normal, Zucker ist wichtig, ich bin ein süßer Typ, Nervennahrung, wir reframen das dann ja gerne alles. Diese Zuckermengen, die wir heutzutage essen, sind alles andere als normal. Ne, das muss man sich immer wieder klar machen. Und das ist letztendlich eine, einfach auch nur eine blöde Angewohnheit, ne, dass wir haben unseren Geschmack umprogrammiert auf Zucker. Das ist immer so mit die wichtigste Botschaft, wenn Leute sagen, ja, aber ich brauche das irgendwie, mir schmeckt das alles nicht, wenn das so. Das ist einfach nur eine Geschmacksfehlprogrammierung. Und man kann da ganz einfach eine Zucker-Challenge machen, eine Zuckerentzugs-Challenge, eine Geschmacksumprogrammierung machen, indem man den Zucker schrittweise reduziert und damit seinen Geschmack umprogrammiert, umtrainiert. Das ist einfach ein Gewöhnungsprozess, wie alles andere auch. Ja, ich kann mir angewöhnen, Wasser zu trinken statt Zuckersäfte. Ich kann mir angewöhnen, mich von 3 Teelöffeln Zucker im Kaffee runter zu trainieren auf einen oder einen halben oder gar keinen mehr, lieber ein bisschen Stevia oder andere Sachen nehmen. Also das ist alles letztendlich ein Prozess und das Wichtigste ist, ich verstehe die Zusammenhänge, ich erkenne, ich bin nicht mehr bereit, meinen Körper, meine Gesundheit zu opfern für irgendwelche, ne, Interessen und irgendwelche Industrien, sondern mein Körper ist mein Tempel, in meinem Tempel wird nicht geräubert und Zucker ist einer der größten Killer, wenn man so will. Ja, und von daher lohnt es sich total daran zu gehen. So, und das, was du jetzt angesprochen hast mit der Blutzuckerachterbahn, da haben wir heutzutage seit ein paar Jahren ganz tolle Möglichkeiten. Und zwar gibt es Sensoren, Die klebt man sich auf den Arm. Das ist eine ganz einfache Sache. Ich kann das ja mal zeigen. Das sind so kleine, kleine weiße Dinger. Hier kann man vielleicht sehen, ne? Die sind so 5 Cent groß ungefähr. Das ist ein Blutzuckersensor, der klebt auf dem Arm, der klebt da 14 Tage. Und damit wird jetzt rund um die Uhr der Blutzuckerspiegel gemessen. Und dann funktioniert das Ganze so, ich habe dann mein Smartphone und dann gehe ich mit meinem Smartphone hier einmal an den Blutzuckersensor und dann sagt mir dieser Sensor, wie ist mein Blutzuckerspiegel. Und das ist eine Strategie, die hat man ursprünglich entwickelt für Diabetespatienten, weil die regelmäßig diese Blutzuckerkontrollen ja brauchen, um sich selbst gut zu managen im Rahmen ihrer Erkrankung. Aber wir setzen das eben seit vielen Jahren einem, auch im Sinne der Prävention und im Sinne der Bewusstseinsschulung. Weil es total interessant ist, mal zu sehen, welche Lebensmittel machen bei mir persönlich Blutzuckerstress, heißt auf Deutsch ungesunde hohe Blutzuckerwerte und dann in der Folge nämlich diese Blutzuckerachterbahn, dass der Blutzuckerspiegel dann wieder abrauscht, das hat was zu tun mit diesem Hormon Insulin und ich dann in so eine Unterzuckerung komme und diese Unterzuckerung ist wiederum etwas, was ich sehr, sehr sehr, sehr negativ anfühlt, sehr unangenehm ist. Das kann führen zu einem ganz schlechten Allgemeinbefinden, Müdigkeit, Erschöpfung, Zittrigkeit, Unkonzentriertheit und so weiter. Ne? Schlechte geistige Leistungsfähigkeit. So. Und wenn ich das schwarz auf weiß sehe und anhand meiner eigenen Messung sehe, welche Lebensmittel sind für mich gut oder nicht gut, welche Ernährungsstrategie, ne? Da geht es um Uhrzeit meiner Mahlzeiten, Zusammenstellung meiner Mahlzeiten, auch Reihenfolge der Lebensmittel, die ich esse. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Wenn ich das alles schwarz auf weiß sehe, dann bin ich einen Riesenschritt weiter im Rahmen meiner persönlichen Ernährungsoptimierung. Und das ist eben eine ganz andere Liga. Man nennt das personalisierte Ernährung, also individuelle Ernährungsempfehlung. Das ist eine ganz andere Liga als das, was wir sonst machen, dass wir pauschal sagen, Gemüse ist gesund, ja, richtig. Zucker möglichst wenig, Vollkorn ist gut, irgendwie so. Das ist alles grundsätzlich okay, diese Empfehlung. Aber wir wissen eben heutzutage aus der Forschung, da gibt es spannende Untersuchungen, gerade aus Israel, Weizmann-Institut und so weiter. Wir wissen, dass die Reaktion auf Lebensmittel sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Also das gleiche Brot würde bei uns beiden möglicherweise völlig unterschiedlich wirken auf den Blutzuckerspiegel. Ne, die gleiche Nudelsorte, das gleiche Gericht würde bei uns beiden vielleicht völlig unterschiedliche Blutzuckerkurven machen und damit völlig unterschiedliches Wohlbefinden. Und hoher Blutzuckerspiegel heißt hoher Insulinspiegel, heißt zum Beispiel abnehmen ist kaum möglich. Und das ist eben so ein Problem und was ich auch in der Praxis täglich sehe, dass Menschen sagen, Mensch, ich mache schon vieles richtig, ich habe schon vieles optimiert, aber ich nehme nicht wirklich gut ab. Und dann gehen wir ja auf die Suche, das nennt sich Abnehmen-Bremsen-Coaching. Also wir gucken dann, wo sind die Probleme? Und eine tolle Strategie ist eben, dass man mal sich für 14 Tage so einen Sensor holt, den kann sich jeder kaufen, im Internet einfach bestellen und den mal aufklebt. Und das ist ganz easy, ganz einfach, tut nicht weh, ist, ne, selbst das Anlegen tut überhaupt nicht weh. Gibt so ein Gerät, damit klackert man das einmal auf den Oberarm, ist das fest. Ich kann damit duschen, Sport machen, alles Mögliche machen. So, und dann sehe ich eben viele schöne Dinge. Und das ist für viele sehr, sehr erhellend. Also kann man so ein praktisches Beispiel erzählen. Eine Dame bei uns aus dem Ernährungskurs, die hatte, wie das so ist, ne? Man hatte einen bescheidenen Tag und ist genervt und gestresst und will sich abends gut was Gutes tun und ein bisschen was gönnen. Dann hat sie sich ihr Lieblingseis geholt und hat sich das abends dann gegessen. Und dann hat sie sich irgendwann ins Bett gelegt und so weiter. Und dann hatte sie eine schlechte Nacht. Und das war dann so mit Aufwachen und Hitzewallungen und Schwitzen und am nächsten Morgen gerädert und nicht erholt und so. Und dann war ihre Interpretation, okay, ne, ich bin halt um die 50, das ist klassisch, Wechseljahre kennt man ja, kann man auch nicht viel machen, ne, muss ich durch. Und dann hat sie eben auf ihren Sensor geguckt und hat ihre Blutzuckerwerte gesehen. Und das war eben genau diese Blutzuckerachterbahn. Durch das Eis um 18 Uhr ganz hoher Blutzuckeranstieg, ne, man nennt das Spike, also ganz hoher Blutzuckerspike. Und dann in der Folge, in der Nacht, über viele Stunden, ganz, ganz niedrige Blutzuckerwerte, bis hin in so eine wirklich schon fast kritische Unterzuckerung. Ne? Das zeigen die Geräte dann auch an. Hypoglykämie, also starke Unterzuckerung, was schon ein Alarmzustand für den Körper ist, wo man dann eben auch aufwacht, wo man sich ganz miserabel fühlt. Manche müssen dann nachts an den Kühlschrank, Night Eating und ne, also alles großer Mist. Schlafqualität ist im Eimer. So, am nächsten Tag bin ich dann müde und gerädert. Wir wissen, dass Müdigkeit, Schlafmangel fördert Heißhunger. Das heißt, am nächsten Tag bin ich noch anfälliger für Süßigkeiten und für schlechte Ernährung. So, und wenn sie, als sie das gesehen hat, dass sie sich selbst komplett abgeschossen hat, quasi am Abend, dann war das für sie so ein Schlüsselerlebnis, dass sie gesagt hat, das ist es mir nicht wert. Ich, nur weil ich mich heute, ne, tagsüber so geärgert habe und so Stress hatte, das ist es mir nicht wert, dass ich mir die ganze Nacht und damit den ganzen nächsten Tag und auf Sicht auch meine Gesundheit blockiere. Abnehmen kann man so auch nicht, ne? Und das sind eben so Dinge, diese Schlüsselerlebnisse sind dann schon oft sehr hilfreich für Menschen, denn kaum etwas beeindruckt uns so wie ihnen eine eigene Erfahrung, ne? Das ist, eine ist immer, wir wissen ja, aber in jedem Haushalt stehen in Deutschland mindestens 1 bis 2 Ernährungsbücher. Also wir sind ja alle Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Und wir kommen mit dieser Sensorgeschichte, kommen wir ganz tief rein in die eigenen Befindlichkeiten. Und wenn man so will, es gibt dann sogar so Tests, dass man dann sagt, was bin ich für ein Süßigkeiten-Typ? Dann teste ich einmal Schokolade, einmal Weingummi, einmal Chips. Und dann kann ich gucken, was ist das kleinste Übel. Ne, ist jetzt nicht die wichtigste Testung, würde ich sagen, aber so vom Prinzip. Und dann kann ich wirklich gucken, Kartoffeln, Nudeln, Reis, welche Brotsorte, welche Menge. Dann sieht man, selbst ein kurzer Spaziergang nach dem Mittagessen macht einen Riesenunterschied auf dem Blutzuckerspiegel. Oder nur ein paar Kniebeugen nach dem Mittagessen. Oder anders, wenn ich das Gemüse, den Salat vorm Essen esse und dann Eiweiß und dann erst die Kohlenhydrate, ist ein Riesenunterschied von der Blutzuckerwirkung, als wenn ich anfange mit einem Brotkorb, Kohlenhydraten, am besten noch ein süßes Getränk. Man sieht ja immer noch Leute, die Softdrinks trinken mit Zucker und so weiter, wo man sich fragt, was wollt ihr noch vom Leben oder haben die komplett die Kontrolle verloren? Ne? Also so, und das sehe ich dann alles schwarz auf weiß. Und dann sieht man plötzlich, ja, Mensch, komisch, ne? Dass ich immer so schlapp bin nachmittags und dass ich Stimmungsschwankungen habe, so die Pseudo-Wechseljahresbeschwerden, ne? Mental brauche ich dann einfach länger, bin gereizt, bin genervt, bin gestresst, so. Dann sieht man plötzlich, aha, das ist ja alles gar kein Zufall und das ist nicht irgendwie Persönlichkeit oder auch Heißhunger. Also wenn ich in der Unterzuckerung bin, dann ist Craving angesagt. Das heißt, mein Körper will dann Zucker, der will schnelle Energie. Da kann ich nicht kommen mit, wir knabbern jetzt Salat oder wir holen uns jetzt machen uns jetzt in Ruhe ein Vollkorn, Protein, sonst was, ne? Dann will der Körper Stoff. Und Stoff ist schneller Zucker. Und dann gehe ich natürlich zum nächsten Backshop. Und wie gesagt, das ist auch wichtig. Es ist keine Willensschwäche. Es ist keine Disziplinlosigkeit. Es ist auch keine Dummheit. Es ist einfach Biologie. Und das Motto ist dann Wissenskraft statt Willenskraft. Wenn ich diese Zusammenhänge einmal verstehe und das schwarz auf weiß sehe, dann erspare ich mir natürlich diesen Wahnsinn, diesen Stoffwechsel, Blutzuckerwahnsinn und diesen ganzen Mist. So, und das ist, deswegen sage ich immer, das ist für viele Leute wirklich ein Gamechanger in vielen Fällen. Und es macht auch Spaß. Und man macht einfach mal 14 Tage so eine Blutzucker-Challenge, muss man jetzt nicht gerade während der Kreuzfahrt machen oder im All-Inclusive-Urlaub, aber ne, so als Idee. Und wir machen das regelmäßig bei uns im Online-Kurs auch. Und ja, kann ich nur empfehlen. Wer es noch nicht gemacht hat, einfach mal machen. Und ist eine, ich würde sagen, eine überschaubare Investition. Die Sensoren kosten so 50, 60 Euro. Genau.
Ja, für das, was es, du hast gerade gesagt, das ist das, was wir hier brauchen im Endeffekt, was wir hier genau wollen, nämlich Game Changer, unser Verstehen, unser Bewusstsein dafür schulen und wirklich schwarz auf weiß, wie du es so schön gesagt hast, sehen, was, ja, was macht das mit uns, ne? Und so können wir wirklich Verhaltensweisen ändern. Und ja, wie du gerade schon gesagt hast, diese Testung ist natürlich enorm, ja, spannend mit Sicherheit für sehr viele, sehr augenöffnend. Und was du auch gerade erwähnt hast, ihr unterstützt auch im Endeffekt mit einem Online-Angebot dazu. Kannst du dazu noch kurz was
Ja.
sagen, was da noch die Unterstützung ist, gerade für jeden, der sich da so ein bisschen schwer mit tut?
Ja, genau. Also vielleicht nochmal, um das zu verstehen, weil das auch ein bisschen neuerer Ansatz ist. Ich bin ganz klassisch Facharzt für Allgemeinmedizin, Sportmedizin und Ernährungsmedizin, habe eine eigene Praxis hier in Hamburg, habe auch noch einen anteiligen Kassenarztsitz und so weiter. Was mir damals, das war schon fast 25 Jahre her, klar geworden ist, dass wir in der klassischen Medizin sind wir darauf trainiert, am Ende der Kette zu stehen, wenn es um Krankheiten geht. Also ne, klassisch im Krankenhaus, man sitzt in der Notaufnahme und wartet darauf, dass ein Patient kommt mit einer medizinischen Krise. Und dann behandeln wir und dann haben wir eine ganz tolle Hightech-Medizin in Deutschland, sehr gute Notfallmedizin, Intensivmedizin, auch Chirurgie, Orthopädie, ne, Gelenkersatzverfahren. Das hat, ist alles gut und wichtig und da sind wir sehr, sehr gut in Deutschland aufgestellt. Aber in unserem Bereich der Medizin, Allgemeinmedizin, Innere Medizin, haben wir es eben in erster Linie mit lebensstilbedingten Erkrankungen zu tun. Und da macht es nicht so viel Sinn, immer zu warten, bis das Kind ins Wasser gefallen ist, sondern da haben wir einen Vorlauf von vielen Jahren, zum Teil Jahrzehnten, in denen sich diese, in denen diese Erkrankungen, ja, gemacht werden, wenn wir an die Eigenverantwortung gehen, in denen wir selber ungesund leben und diese Erkrankung machen. Und deswegen brauchen wir gesündere Gewohnheiten. Ja, man nennt es immer Ernährungsberatung, Gesundheitscoaching. Eigentlich ist es ein Gewohnheitstraining, denn der Schlüssel zum Erfolg sind immer meine Gewohnheiten. Und deswegen habe ich damals vor über 20 Jahren eben schon angefangen, parallel Ernährungskurse zu machen. Und da haben wir klassisch die Präsenzveranstaltungen, da haben wir Seminare mehrfach im Jahr und so weiter. Aber eine sehr gute Möglichkeit natürlich ist heutzutage die Form der digitalen Weiterbildung. Und deswegen habe ich eine Online-Akademie gegründet vor knapp 10 Jahren. Und da haben wir, machen wir es eben so, dass wir jede Woche ein Live-Webinar haben. Jeden Dienstagabend, 19 Uhr, ist Zeit für Gesundheit, Ernährung, Longevity, Fitness. Und da gibt es jede Woche ein Schwerpunktthema, das ich vorstelle, so wie wir es jetzt hier auch machen. Ne? Gibt Informationen, Wissen, aber auch Motivation, Impulse, konkrete Praxistipps. Und da gehen wir die ganzen Bereiche der Ernährungsmedizin, der Gesundheitsmedizin durch, auch ne? Leistungsfähigkeit, Performance, Sport, Longevity, Anti-Aging und so weiter. Und ja, und das ist das eben, weil letztendlich haben wir Ärzte ja alle das gleiche Problem. Wir haben alle nur begrenzt Zeit in der Sprechstunde. Und für dieses Gewohnheitstraining, für die Umstellung von Gewohnheiten brauchen wir Menschen immer wieder Motivation, Input, wir brauchen Wissen. Und das kann ich nicht im 1-zu-1-Gespräch alles vermitteln, beziehungsweise das wäre nicht effektiv. Und deswegen ist eben die Idee, ne, anstatt dass die Leute zu Hause nur ein Buch alleine lesen und mit dem inneren Schweinehund dann diskutieren, vielleicht sich ein bisschen entspannt, ne, berieseln lassen, Webinare nutzen, so wie dein Online-Kongress. Das ist ja für viele eine schöne Möglichkeit, sich Motivation und Wissen zu holen. Ja, und das machen wir eben im Rahmen der Online-Akademie. Und da können wir für deine Zuschauer eben so einen Rabattcode dann machen, wenn du möchtest, dann genau, können die mal so ein Schnupperpaket zum Beispiel sich holen und sich das mal angucken. Ja, und da besprechen wir diese ganzen Themen. Und wir haben Aufzeichnungen aus den ganzen letzten Jahren und viele Inhalte. Genau. Gesundheit ist kein Zufall, ist unser Motto. Und Gesundheit macht auch Spaß, muss man einfach sagen. Ich glaube, wir alle essen gerne. Ich esse auch gerne Süßes. Ich, ne, trinke auch gerne mal ein Bier oder ein Wein oder so. Ist alles nett, das darf alles sein. Aber es darf alles im Gleichgewicht sein. Und ja, gibt den schönen Satz von Schopenhauer, ne? Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und das merken wir oft erst, wenn es einen Schuss vor den Bug gab. Und von daher, wer Lust hat, ein bisschen was für sich zu tun, sich ein bisschen besser zu fühlen, mehr Energie zu haben, ist herzlich eingeladen.
Ja, großartig, Nils. Ja, findet ihr natürlich hier unter dem Video den Link zu dir inklusive dem vielen Dank entsprechenden Rabatt im Endeffekt für euch auch. Nils, was du gerade gesagt hast am Ende über dich und deine Arbeit und das, was ja auf das, was es schwerpunktmäßig auch ankommt, ist einfach großartig. Genau das ist ja im Endeffekt das, was wir auch immer wieder versuchen, diesen Wandel im Denken am besten eigentlich bei allen Menschen hinzubekommen. Ich glaube, da ist noch ein bisschen weiter Weg, aber wir bleiben natürlich beide dran, du mit deiner Arbeit, wir mit unserer. Und ja, versuchen so viel wie möglich den Menschen aufzuzeigen, ja, was eigentlich möglich ist, wie viel Energie wir haben können, wie viel Vitalität, wie lange wir gesund auch ins Alter gehen können und so weiter und was vielleicht alles gar nicht sein muss. Ja, lieber Nils, daher ganz, ganz herzlichen Dank für dich in den hohen Norden, wie du so schön gesagt hast vorhin. Und ja, mach weiter so. Danke dir.
Vielen Dank, Kevin. Alles Gute für den Kongress.
Und danke euch, liebe Zuschauer. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß beim Umsetzen. Los geht's. Ciao.
Tschüss.